Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Die Dinge des Lebens. Woche 6. Liebe.
Heute mit Catherine Newmark am Mikrofon. Und dieses Jahr haben wir von Juli bis September einen Sommerschwerpunkt. Unter dem Motto Die Dinge des Lebens haben Hörspiel, Feature und Essay und Diskurs 13 Wochen lang alle Lebensstationen im Blick. Und diese Woche lautet das Thema Liebe. Ein wahrlich weites Feld, von der romantischen Liebe bis zur christlichen Menschenliebe, da ließe sich vieles besprechen. Hier und heute soll es um eine ganz spezifische Form der Liebe gehen, nämlich die fürsorgliche Liebe. Das Aufziehen von Kindern, das Pflegen von Alten, ja überhaupt das Unterhalten eines Haushaltes, in dem Menschen leiblich und emotional umsorgt werden, vom Frühstückskaffee bis zum Abendkuscheln. Und ein zentraler Diskussionsstreitpunkt mit Blick auf diese traditionell weiblichen Tätigkeiten ist seit einigen Jahren, dass diese Art von Liebe viel Arbeit macht, ja vielleicht sogar Arbeit ist. Über Liebe als Arbeit darf ich jetzt mit der Autorin Lena Böllinger sprechen. Sie ist studierte Erziehungswissenschaftlerin und Soziologin mit einem Arbeitsschwerpunkt unter anderem in der feministischen Theorie. Guten Tag, Frau Böllinger.
Hallo, danke für die Einladung.
Frau Böllinger, die Frage, ob zum Beispiel Kindererziehen nicht nur Arbeit macht, sondern auch Arbeit ist, sie wird ja von Feministinnen schon seit einigen Jahrzehnten gestellt. Lässt sie sich überhaupt eindeutig beantworten?
Ja, ich würde sagen, Arbeit aus Liebe oder Arbeit als Liebe oder was ist das eigentlich, wenn wir fürsorglich füreinander tätig sind? In der Tat, das ist ein alter und sehr langer feministischer Streit und so ganz lässt er sich auch nicht auflösen. Also ich würde sagen, sowohl als auch und weder noch. Und es kommt natürlich auch darauf an, was wir eigentlich jeweils unter Arbeit verstehen und was wir jeweils unter Liebe verstehen, beziehungsweise auch in welcher historischen Situation diese beiden Begriffe eigentlich wie in Anschlag gebracht werden. Und ich würde sagen, heute wäre der feministische Impuls schon zu sagen, ja, das ist Arbeit. Ausrufezeichen, Ende der Diskussion. Man sieht es ja auch an der fast inflationären Verwendung der Begrifflichkeit Arbeit. Also wir sprechen heute von Care-Arbeit, Sorgearbeit, Beziehungsarbeit, emotionale Arbeit. Also manchmal rutscht uns vielleicht auch die ganze Begrifflichkeit schon weg in Richtung Arbeit und wir müssen aufpassen, dass das auch dann nicht die notwendige politische Schärfe vielleicht verliert. Also worauf will man eigentlich hinaus, wenn man sagt, Sorgearbeit ist Arbeit, erstens. Und zweitens, rutscht uns da nicht auch etwas weg? Also müssten wir nicht heute gerade auch wieder die Liebe viel stärker ins Zentrum dieser Debatte stellen?
Also beide Begriffe müssen wir vielleicht tatsächlich noch näher einkreisen, sowohl die Arbeit als auch die Liebe. Vielleicht kommen wir da am besten ran, indem wir nochmal ein bisschen zurückblicken, denn es ist ja keineswegs selbstverständlich, dass man eben über Liebe als Arbeit nachdenkt. Das hat eine Vorgeschichte, die man grob wahrscheinlich in die Frühphase der zweiten Frauenbewegung legen kann, also in die 1970er, ist das richtig?
Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Es gibt auch schon in der ersten Frauenbewegung vereinzelt Bemühungen, diese Fürsorgearbeit wirklich als Arbeit zu verstehen und auch eine Bezahlung einzufordern. Dass das aber systematisch zu einem politischen Schwerpunkt und auch zu einem politischen Kampffeld führt oder dann sogar in einer Kampagne mündet, wie eben diese Kampagne Lohn für Hausarbeit in den 1970er Jahren, auf die Sie ja wahrscheinlich jetzt auch angespielt haben, das würde ich auch eher in der zweiten Frauenbewegung verorten. Und da kann man dann schon sagen, war das ganz klar der Versuch, dieses Framing dieser Tätigkeiten als Liebe zurückzuweisen und explizit den Arbeitsbegriff dagegen in Stellung zu bringen. Warum? Weil natürlich damals der Versuch, oder das ist ja nicht nur ein Versuch gewesen, das ist ja tatsächlich auch passiert, spätestens mit dem Industriekapitalismus die Frauen abzudrängen in eine Sphäre des Privaten, wo dann diese ganze unbezahlte Fürsorgearbeit stattfindet, wohingegen der Mann außerhalb des Hauses in der Erwerbssphäre tätig ist und auch einen Lohn mit nach Hause bringt, mit dem er einerseits natürlich Frau und Kind ernähren kann, oder zumindest war das der Anspruch, mit dem er gleichzeitig aber auch Frau und Kind kommandieren kann, also auch die Frau in einer Abhängigkeit hält. Und wenn man sagt, okay, diese ganze Konstruktion wurde abgesichert dadurch, dass man sagt, das, was die Frauen da tun, das ist doch Liebe, die Mutter macht das doch gerne oder es ist sogar sowas wie ein mütterlicher Instinkt, dann ist der feministische Impuls ja völlig naheliegend zu sagen, nein, es ist keine Liebe, es ist Arbeit, schaut her, schaut euch die Wäscheberge an, keine Ahnung, dieses ganze Bügeln, die Kinder großziehen, die Alten pflegen, dieses ganze Kochen, Putzen, all diese Dinge, das ist doch Arbeit. Und wir möchten doch erstens dafür bezahlt werden, aber es ging jetzt nicht nur um die Bezahlung, sondern es ging auch darum, das mit einer gesellschaftspolitischen Analyse und auch mit einer ganz bestimmten Kapitalismuskritik. Politisch die interessantesten Texte, würde ich sagen, sind in dieser Zeit entstanden, als die Frauen erklärt haben, Genossen, eure Veranstaltungen sind unerträglich, wir spalten uns ab, aber nicht um einfach so ein bisschen Selbstbespiegelung zu machen, sondern um eigene Theorien und eigene Analysen zu entwickeln, die schon den Anspruch hatten, irgendwie die Verhältnisse zu kritisieren und sie sogar auch zu überwinden. Also in diesen Kontext gehört diese ganze Thematisierung von Fürsorge als Arbeit.
Ganz kurz vielleicht noch der historischen Klarheit wegen ein paar Worte zu dieser Kampagne Lohn für Hausarbeit, die Sie jetzt auch erwähnt haben, überhaupt. Aus welchen Bewegungen kommen diese frühen feministischen Impulse oder Forderungen? Vielleicht können Sie das einfach historisch noch ein bisschen einordnen.
Ja, sehr gerne. Die kommen aus der neuen Linken, also entstanden sozusagen im Umfeld der Proteste 1968, der studentischen Unruhen. Und viele dieser Frauen waren eben auch zunächst in diesen linken oder linksradikalen Bewegungen aktiv. Für Deutschland kann man sagen, zum Beispiel Helke Sander, für Italien zum Beispiel Maria Rosa Dalla Costa, die auch dieses wirklich wunderbare Pamphlet geschrieben hat, Die Macht der Frauen und der Umsturz der Gesellschaft. Also waren zunächst in linksradikalen Bewegungen aktiv, sind dort erstens auf den ganz gewöhnlichen männlichen Chauvinismus gestoßen und andererseits aber auch auf einen wirklichen Unwillen dieser Genossen, die Situation der Frauen als ein gesellschaftspolitisch und auch gesellschaftstheoretisch relevantes Feld aufzufassen. Also es gab in der Linken sozusagen diese Debatte um den Haupt- und den Nebenwiderspruch. Also das Argument der Männer war, wir machen einfach jetzt erstmal proletarische Revolution und dann erledigt sich dieser ganze Frauenkram, über den sich die Frauen da aufregen, der erledigt sich dann automatisch. Das wird dann sozusagen der gesellschaftlichen Produktion überführt. Es wird einfach rationalisiert, irgendwie im Sozialismus dann kollektiv organisiert und gut ist. Also hört auf mit diesen Spaltereien und schließt euch einfach sozusagen dem Kampf der Männer an. Das könnte man fast noch wohlwollend betrachten. Oder man sagt halt, sie haben einfach ganz klassisch sexistisch argumentiert und das als naturhaft oder auch als so eine Art feudaler Rest angesehen. Diese Tradition der Hausfrau, man muss wirklich auch aufpassen mit der Begrifflichkeit der Tradition, weil das wirklich ein historisch sehr junges Phänomen ist. Und manchmal gibt es da dann so Rückprojektionen, als hätte die Hausfrau, als hätte es die schon in der Steinzeit oder zumindest im Mittelalter in den feudalen Verhältnissen gegeben. Und dann wurde da ein bisschen was kapitalistisch umgewälzt und jetzt hat man da noch diesen Rest mit diesen Hausfrauen, aber sozusagen im Sinne des Fortschritts erledigt sich das Problem dann auf lange Sicht von selbst. Naja, das alles hat den Frauen natürlich überhaupt nicht gepasst, also haben sie sich abgespalten und haben angefangen erstens zu versuchen, die Geschichte der Hausfrau und auch der Hausarbeit aufzuarbeiten. Stimmt das eigentlich, dass das so eine uralte Tradition ist, dass das schon immer so war, die Frauen zu Hause, die Männer jagen?
Jäger und Sammlerinnen.
Genau, Jäger und Sammlerinnen. Oder ist das eigentlich alles ein bisschen komplizierter und hat auch etwas mit der Genese des Kapitalismus an sich zu tun, gehört also sozusagen sowohl in die Analyse der kapitalistischen Verhältnisse mit rein, als auch in deren ja, Versuche der Überwindung, was ja eigentlich auch mal das Ziel der Linken war zumindest.
Ja, Sie haben es jetzt schon immer wieder mit eingebunden, dass es natürlich bei dieser Frage nicht nur um ein Verhältnis von Geschlechtern geht, sondern um ein Verhältnis der gesamtgesellschaftlichen Organisation der Wirtschaft. Ich möchte trotzdem noch gerne kurz wissen, weil man jetzt den Eindruck hat, dass diese Debatte immer wieder mal aufgegriffen wird. Wie Sie sagten, Arbeit ist so zu einem zentralen Begriff geworden. Wir reden viel über Care-Arbeit derzeit. Trotzdem, was ist eigentlich seit den 70ern passiert? Also man hat ja nicht den Eindruck, dass diese frühen Forderungen der zweiten Frauenbewegung so ganz nachhaltig waren. Wurden die zwischenzeitlich dann einfach wieder mal vergessen oder haben die einfach nicht genug Gehör sich verschafft?
In der Tat muss man zur Kenntnis nehmen, diese spezifische feministische Theorie und ja auch Praxis, die ist abgeräumt. Und zwar auf eine sehr perfide Art und Weise. Also man kann das vielleicht auch nochmal mit dem, was wir gerade schon besprochen haben, verbinden. Nämlich einerseits eine Aufnahme in den Diskurs von bestimmten Forderungen, also diese inflationäre Verwendung des Begriffs der Arbeit oder selbst sogar, ehrlich gesagt, des Begriffs der Sorge und der Fürsorge, also Care. Das wurde, ja, wie kann man das beschreiben? Einerseits aufgenommen und gleichzeitig politisch völlig entwaffnet. Also die Schärfe, die da mal drinne lag, ist raus. Und dass das alles auf einer sehr individualistischen Ebene heute nur noch thematisiert wird, nämlich dann zum Beispiel in Schlagworten wie Vereinbarkeit. Also die Frauen werden dann angehalten, ihre Erwerbsbiografie und ihre Fürsorgetätigkeit zu vereinbaren. Ja, unter welchen Verhältnissen, zu welchen Bedingungen soll da eigentlich was wie vereint werden? Und dann bewegt man sich wirklich auf der individuellen Ebene. Also die Frau soll dann irgendwie mit ihrem Mann doch bitte schön aushandeln, dass die Sorgearbeit halbe verteilt wird. Da würde ich sagen, ist ja völlig egal, ehrlich gesagt, aus meiner politischen Perspektive, ob Frauen mehr oder weniger Sorgearbeit leisten als Männer. Die Frage ist, zu welchen Bedingungen leisten sie denn eigentlich Sorgearbeit?
Wie viel Zeit bleibt dafür auch?
Wie viel Zeit und wie sieht es nach wie vor auch mit der Bezahlung aus? Also es wird sehr viel mehr unbezahlt als bezahlt gearbeitet. Und selbst dann, wenn Sorgearbeit in bezahlten Verhältnissen stattfindet, ist es völlig prekarisiert, erstens. Und zweitens wird die gesamte Sorgearbeit, und das ist vielleicht mit das Tragischste, was passiert ist seit den 70ern, wird die Sorgearbeit einer Arbeitsrationalität oder einer Arbeitslogik unterworfen, die ihren Inhalt systematisch aushöhlt und untergräbt. Und deswegen ist es vielleicht auch heute möglich, diesen Begriff so inflationär zu verwenden. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt mal diese altmodische Vokabel verwenden darf, das Kapital hat überhaupt keine Schwierigkeiten heute zu sagen, ja, Sorgearbeit ist Arbeit, sondern zu sagen, ja, ja, natürlich, liebe Frauen, Sorgearbeit ist Arbeit und deswegen professionalisieren wir das Ganze jetzt mal. Und professionalisieren heißt standardisieren und einer Effizienzlogik und damit auch einer Profitgenerierungsmöglichkeit zu unterwerfen. Und ich meine, an der Pflege wurde es ja eigentlich hoch und runter diskutiert, dass das ganze Fallpauschalensystem eigentlich zu einer Taylorisierung der Pflege geführt hat. Also man zergliedert die Pflegehandlung in kleinteiligste Arbeitseinheiten, die man dann effizienter, also rationaler und eben auch mit Profitsteigerungsmöglichkeiten organisieren kann. Und was passiert? Das, was eigentlich ein wesentlicher Kern der Pflege ist, nämlich die Bezugnahme auf ein menschliches Gegenüber, fällt weg. Also da kommt in der Morgenschicht eine rein, die sagt, okay, Medikamentenausgabe. Dann kommt die nächste, die sagt, okay, waschen. Dann kommt die nächste Schicht, die sagt, also dieses, jenes. Also die Pflege wird sozusagen zerhackt. Und das nehmen ja auch Pflegekräfte als etwas sehr Belastendes wahr, nämlich sozusagen gar nicht mehr sich wirklich auf ein Gegenüber, das pflegebedürftig ist, das ja auch ein individuelles Anliegen hat und eine individuelle Krankheitsgeschichte. Also selbst wenn man eine Krankheit in einem Verlauf standardisieren kann oder auch einen Durchschnittswert angeben kann, wie lange eine Operation dauert oder ein Heilungsprozess nach einer Operation, am Ende des Tages dauert es ja immer individuell ein bisschen unterschiedlich. Und das rationalisiert man weg, wenn man eben die Pflege auf diese Art und Weise als Arbeit begreift. Also das Problem ist sozusagen, man müsste schon nochmal genau hingucken, was dann im Einzelfall eigentlich das bedeutet, wenn man sagt, man erkennt diese Tätigkeit als Arbeit an.
Das Beispiel der Pflege ist natürlich sehr eindrücklich und da haben wir viel drüber geredet, auch gerade in der Pandemie, über schlechte Arbeitsbedingungen. Das ist tatsächlich ein Bereich, wo man vieles schon in den Bereich der Arbeit eingegliedert hat. Es gibt jetzt zwei Richtungen, in die ich noch gerne weiterfragen würde. Das eine ist, es gab ja tatsächlich in diesen frühen radikalen Diskussionen oder es gibt es teilweise bis heute noch diese Idee, dass man auch schlicht und einfach Hausarbeit quasi eben tatsächlich als Arbeit bezeichnet, dass man das irgendwie dann auch bezahlen sollte. Und da kommt man natürlich in Grenzen, wer soll das dann wem bezahlen? Also soll der Ehemann da jetzt ein Haushaltsgeld geben? Soll er dazu juristisch verpflichtet sein? Soll der Staat da eine Pauschale ausgeben? Dann sind wir wieder gleich bei der Herdprämie. Es wird dann sehr, sehr kompliziert in der Umsetzung. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich diese Frage der Professionalisierung, also Pflege, die, wenn Sie sagen, sie wird einer kapitalistischen Profitmaximierungslogik unterworfen, ist nicht Pflege in gewisser Weise, aber selbst wenn man das versucht, nicht in einer ähnlichen Weise rationalisierbar und profitmaximierbar, eben weil es letztlich eine Art von Arbeit ist, die Handarbeit bleibt. Also die lässt sich nur sehr, sehr begrenzt in diesen normalen industriellen Verlauf hineinbringen, wo man eben Rationalisierung durch bessere Maschinen herstellt.
Absolut, ganz genau. Also das ist das Problem. Und ich würde sagen, nicht nur, dass es also um Handarbeit geht, sondern was da hineinspielt, ist etwas Zwischenmenschliches. Also es ist eben ein Unterschied, ob ich Güter produziere, weil da kann ich zum Beispiel wirklich planen. Ich kann mir überlegen, wann baue ich irgendwie die Autotür an das Auto dran und wann ist das irgendwie am effizientesten. Ich kann aber auch dann nach Hause gehen und kann dieses halbfertig gebaute Auto irgendwie da in der Fabrik stehen lassen und komme am nächsten Morgen wieder. Ich kann es auch ganz anders bestreiken im Übrigen. All das fällt ja weg, wenn man es mit Bereichen zu tun hat, wo ich mit Menschen umgehen muss, weil man da eben in Beziehung geht. Ja, man könnte sagen, man entäußert seine Arbeitskraft auf eine andere Art und Weise. Man gibt etwas von sich und man bekommt auch etwas, was sich auch sozusagen nicht objektivieren lässt, was sich noch nicht mal, würde ich sagen, in Lohn umrechnen lässt. Also ich glaube, das ist auch sozusagen für die ökonomische Debatte und auch für den feministischen Diskurs total problematisch. Deswegen auch das Unbehagen mit dem Begriff der Liebe, deswegen auch das große feministische Unbehagen mit dem Begriff der Mutter. Hélène Cixous hat mal wunderschön aufgeschrieben, es ist sehr schwer, etwas zurückzugeben oder für etwas zurückzugeben, was man bekommen hat, von dem man noch nicht mal genau weiß, was es eigentlich ist. Und das stimmt. Also man kann sozusagen die buchhalterische, betriebswirtschaftliche Logik tatsächlich nicht auf diese Tätigkeiten oder auf das Zwischenmenschliche anwenden. Also wie bezahlt man Geduld? Wie bezahlt man Empathie? Wie standardisiert man das überhaupt? Unmöglich. Und gleichzeitig würde ich dann dem trotzdem entgegenhalten, das bedeutet nicht, dass es voraussetzungslos ist. Es bedeutet nicht, dass es bedingungslos ist, sondern wir müssen schon dafür sorgen, dass wir gesellschaftlich die Ressourcen haben, damit wir uns einander fürsorglich zuwenden können. Und Fürsorge heißt ja auch nicht, wir sind immer nur nett ein bisschen füreinander da, sondern es heißt auch, wir haben die Ressourcen, auch Konflikte auszutragen, die ja auch mit diesen fürsorglichen Tätigkeiten einhergehen. Also da sind Menschen ja auch abhängig. Also da gibt es dann Streit oder es gibt diverse Kämpfe, sowohl in der romantischen Liebe als auch in der Eltern-Kind-Liebe und so weiter. Wenn man dem Rechnung tragen möchte, brauchen wir, wie Sie schon richtig gesagt haben, Zeit. Also es gibt, glaube ich, aus einer feministisch-ökonomischen Perspektive, oder muss man sagen, gibt es quasi zwei Währungen. Das eine ist Geld und das andere ist Zeit. Ich würde schon sagen, es ist auch wichtig, dass die Frauen, wenn sie diese Tätigkeiten tun, auch wenn man das zu Hause tut, dass es dafür irgendeine Form der ökonomischen Kompensation gibt. Jetzt ist die Frage, wie? Und da kann ich vielleicht nochmal an den anderen Punkt anknüpfen, den Sie gerade beschrieben haben. Wenn man sagt, okay, das soll bezahlt oder irgendwie ökonomisch kompensiert werden, in der Tat, wer soll das dann eigentlich bezahlen? Da gibt es Debatten um Care-Abgaben, Care-Steuern. Das Kapital soll sich nicht nur unentgeltlich sozusagen an dieser Ressource bedienen, sondern dann muss man eben, wenn man eine ökologische Steuerreform einführen kann, dann kann man ja wohl bitteschön auch eine Art Care-Abgabe einführen. Finde ich einen sympathischen Vorschlag. Gleichzeitig gibt es dann auch Ökonomen, die sagen, das würde niemals reichen. Also die Steuern wären so exorbitant hoch. Der ökonomische Gegenwert sozusagen, um es wirklich zu bezahlen, wäre so hoch, das ließe sich gar nicht realisieren. Gleichzeitig der Staat, will man sich auf den Staat verlassen als Feministin? Ist der Staat eigentlich wirklich ein neutraler Partner? Hat er überhaupt irgendwie die Ressourcen, das zu bezahlen? Aber das ist ja nur eine Frage. Ich finde, man kann trotzdem diese Forderung stellen oder ich fände es auch nicht schlecht, wenn man versuchen würde, auch heute diese Debatte nochmal neu aufzulegen. Und ich würde vor allem davor warnen, das dann sofort abzucanceln als eine Herdprämiendebatte. Und interessanterweise gibt es auch dazu Anknüpfungspunkte, vielleicht kann ich das hier noch erzählen, in diesem Manifest, was ich vorhin schon erwähnt habe, von Maria Rosa Dalla Costa von 1972. Und Dalla Costa ist eine der Initiatorinnen gewesen, auch dieser Lohn für Hausarbeitskampagne, sagt heute im Übrigen auch so etwas, ja, wir sind sozusagen die Desaparecidos der feministischen Bewegung. Also wo ist eigentlich dieser feministische Strang der politischen Theorie und Praxis geblieben? Naja, und auf jeden Fall in den 1970er Jahren schreibt sie eben in diesem Pamphlet, Da geht es darum, okay, fordern wir jetzt eigentlich sowas wie Kantinen? Fordern wir Kindergärten? Fordern wir irgendwelche Altenheime? Oder fordern wir irgendwie sogar Lohn für Hausarbeit? Und dann sagt sie, naja, ob sozusagen die Kantinen und ob die Kindergärten und ob der Lohn für Hausarbeit, ob das am Ende des Tages uns hilft oder uns schadet, also ob es tatsächlich etwas Emanzipatorisches sein wird oder am Ende eine Herdprämie, wo man die Frauen mit ein bisschen Taschengeld abspeisen kann oder ein Kindergarten, wo man den Frauen sagt, tragt bitte irgendwie eure Kinder dahin und dann stellt sofort eure Arbeitskraft dem Arbeitsmarkt zur Verfügung und holt es abends wieder ab und versorgt es dann noch in den Abendstunden, wenn es irgendein Problem gibt, dann guckt, dass es zwischen Abholen und ins Bett bringen das irgendwie auch noch gelöst bekommt. Also diese grässliche Vereinbarkeitsdebatte sozusagen. Und dann sagt sie, naja, ob also sozusagen all diese Forderungen am Ende ein Gewinn oder eine Niederlage sind, das hängt von der Stärke unseres politischen Kampfes ab. Und das finde ich sehr interessant und auch sehr hellsichtig. Also man kann, glaube ich, keiner Forderung per se vorwerfen, sie sei emanzipatorisch oder anti-emanzipatorisch in diesem Sinne, sondern man müsste sich angucken, wie hoch ist eigentlich der Grad der Organisation und auch der Kampfesmut und Kampfeswillen der beteiligten Frauen, dass dann die Forderung am Ende des Tages sich als politischer Erfolg oder als eine Niederlage verbuchen lässt. Also wenn sozusagen der politische Kampf mit einer solchen Vehemenz geführt werden würde, dass man sagen kann, man kann als Mutter einer Erwerbsarbeit nachgehen, aber sie muss es vielleicht nicht. Dass einfach diese Arbeit, die da zu Hause getan wird, dass die eine ökonomische Kompensation bekommt, ob Lohn für Hausarbeit am Ende des Tages eine Herdprämie ist, wo die Frau ein bisschen Taschengeld bekommt und gleichzeitig prekarisiert irgendeiner Lohnarbeit nachgehen muss oder ob dieser Lohn reicht, um sich tatsächlich frei entscheiden zu können, möchte ich ein kleines Kita-Kollektiv gründen oder möchte ich mein Kind selber aufziehen oder möchte ich vor allem irgendwie einer Lohnarbeit nachgehen, das entscheidet die Stärke des politischen Kampfes.
Es ist total interessant, wie Sie hier den Horizont öffnen auf diese ganzen Debatten und auch klar darauf hinweisen schon, dass es eigentlich keine einfache Lösung gibt. Und ein Grund könnte man ja denken, warum diese doch sehr intensiven Debatten keinen so starken Nachhall gefunden haben, ist ja, dass das grundsätzliche wirtschaftliche Paradigma dann sich doch sehr verfestigt hat. Also wir dann irgendwie in eine Phase eingetreten sind, die man oft gerne als Neoliberalismus bezeichnet. Also wo gewisse im kapitalistischen Arrangement sozusagen vorgespurte Mechanismen bestärkt wurden, sodass eben die grundsätzliche Frage, nämlich ob unser Wirtschaftssystem nicht nur, wie das heute oft kritisiert wird, die Natur als gratis vorhandene Ressource ausbeutet und zerstört, weil wir eben davon ausgehen, dass wir all diese Rohstoffe straflos ausbeuten können, sondern dass das System eben auch in seiner gesamten inneren Logik ein sehr spezifisches Geschlechterarrangement voraussetzt, nämlich dass ein Großteil der zu tuenden Tätigkeiten nicht als Arbeit definiert werden, weil man sonst nicht so etwas wie eine Normalarbeitswoche von 40 Stunden hinkriegt. Und 40 Stunden ist ja schon der sozusagen sozialpartnerschaftlich erkämpfte menschliche Moment. Also es gab natürlich noch ganz andere Arbeitswochen. Das heißt, in gewisser Weise muss man vielleicht ja doch sagen, die Frage ist deswegen auch so ungelöst, weil sie letztlich sehr stark an ein so sehr großes Ganzes rangeht, also an ein grundsätzliches Verständnis, wie Wirtschaft eigentlich funktioniert. Ich zitiere das immer so gerne, ich habe das aus der hervorragenden Studie Die Erfindung der Hausfrau von F.G. Rulfes, da gibt es den Wirtschaftswissenschaftler John Kenneth Galbraith, der schreibt 1973, die Verwandlung der Frauen in eine heimliche Dienerklasse war eine ökonomische Leistung ersten Ranges. Diener für niedere Arbeiten konnte sich nur eine Minderheit der vorindustriellen Gesellschaft leisten. Im Zuge der Demokratisierung steht heute fast dem gesamten männlichen Bevölkerungsteil eine Ehefrau als Dienerin zur Verfügung. Und das ist natürlich in Härte nicht zu übertreffen, wie man das auf Englisch so schön sagt, the quiet part out loud, also das sonst nicht Gesagte ausgesprochen, dass nämlich das gesamte wirtschaftliche Denken darauf beruht, dass es eine Hälfte der Bevölkerung gibt, die quasi gratis zur Verfügung steht als unbezahlte Dienerklasse. Und dieses Verhältnis, an dem arbeiten wir uns in gewisser Weise ja noch heute ab, wo sind die kleinen Stellschrauben, anhand derer man da was verbessern könnte? Müsste man nicht auf einer viel größeren Ebene anders kalkulieren?
Ja, also ich glaube schon. Und das ist vielleicht auch etwas, warum diese Debatte aus den 70ern so dermaßen abgefrühstückt ist, weil man sich auch natürlich eingelassen hat auf kleine Verbesserungen oder auch auf, okay, dann organisieren wir eben Care als Dienstleistung. Man macht das dann in den Kitas und in den Altersheimen und die Frauen sind dann endlich frei, sozusagen sich über ihre Lohnarbeit zu emanzipieren. Also all das hat ja irgendwie nicht so richtig geklappt. Und ich würde trotzdem sagen, der erste Schritt für eine solide politische Praxis, da mag man mir jetzt dann wieder Intellektualismus oder ähnliches vorwerfen, aber ist schon, sich erstmal zu vergegenwärtigen, womit haben wir es eigentlich zu tun. Und wenn man das macht, dann wird man einfach sehr schnell an den Punkt kommen, zu sagen, okay, diese ganze Vereinbarkeitsdebatte taugt irgendwie gar nichts, das ist auch eine große Lüge. Diese ganze Debatte von Equal Care bringt am Ende des Tages auch nichts, weil wenn die zeitlichen Ressourcen gar nicht mehr zur Verfügung stehen, um wirklich zu sorgen, dann hilft es ja nichts, wenn die Männer und Frauen das irgendwie zwischen sich hin und her schieben und am Ende sozusagen das Elend dann einfach nur demokratisiert worden ist. Also so ein bisschen sozusagen anschließend an den Wirtschaftswissenschaftler, den Sie gerade zitiert haben, wenn zunächst das demokratisiert worden ist, dass alle Männer und nicht mehr nur die Bourgeoisen oder die Feudalherren irgendwie Zugriff auf eine bestimmte Arbeitskraft haben, sondern man demokratisiert das und macht dann so eine Art Demokratie der Brüder, die sich da an den Frauen bedienen dürfen. Gleichzeitig nivelliert man natürlich auch die Frauen untereinander. Alle sind mehr oder weniger Hausfrau, manche ein bisschen privilegiert, andere ein bisschen weniger privilegiert. Am Ende sozusagen, wenn man das als Klassenverhältnis auffasst, läuft es darauf hinaus. Dann hilft es uns ja auch nichts, wenn man sagt, wir queeren das jetzt sozusagen und sorgen einfach dafür, dass auch die Männer in diesen prekarisierten, schlecht bezahlten oder eben gar unbezahlten Verhältnissen landen, sondern dann müsste man ja irgendwie tatsächlich den gesellschaftlichen Widerspruch adressieren. Und ich meine, also es gab ja eine Zeit, wo das zumindest versucht worden ist, intellektuell und schon auch mit einer politischen Praxis. Jetzt kann man sagen, ja, das ist irgendwie gescheitert. Aber mein Plädoyer wäre wirklich, an diese Debatten anzuknüpfen, also sich überhaupt auch wieder damit zu beschäftigen. Weil man muss auch sagen, in den Gender Studies spielt diese ganze Analyse so gut wie keine Rolle mehr. Also auch die intellektuelle Beschäftigung mit dieser Sorgearbeit, mit ihrer zwischenmenschlichen Dimension, mit der Verknüpfung zur Ökonomie, das wirklich als einen fundamentalen gesellschaftlichen, ökonomischen Widerspruch aufzufassen, erstmal auch zu begreifen, sich erstmal auch mit der Ohnmacht zu konfrontieren, die vielleicht damit einhergeht, weil man dann merkt, wie groß, wie gigantisch das Problem eigentlich ist. Aber daraus vielleicht doch auch wieder zu versuchen, eine politische Praxis abzuleiten. Also, oder zu sagen, okay, wenn das aber so fundamental wichtig ist, wenn es eigentlich die gesamte Ökonomie trägt, darin liegt ja auch eine gewisse Macht. Also auch das zurückzuweisen, also auch das, was Sie vorhin Neoliberalismus genannt haben, also diese Zumutung, alles irgendwie noch managen zu müssen. Also hier nochmal einen Zeitmanagement-Kurs zu machen, da nochmal einen Kurs zu machen, wie ich meine Aggression, die ich vielleicht meinen Kindern gegenüber fühle, weil ich wirklich überfordert bin, wie man das nochmal wegmanagen oder wegtherapieren kann. Also das alles mal zurückzuweisen, diese ganze Individualisierung des gesamtgesellschaftlichen Problems und zu sagen, Entschuldigung, wir machen nicht mehr mit. Also neue Formen des Streiks vielleicht auch oder der Verweigerung zu finden, anstatt immer weiter auch diesem You can have it all Dogma irgendwie zu folgen. Also auch zu sagen, okay, man kann vielleicht nicht Mutter sein, sexy Ehefrau, gute Freundin, erfolgreich Karriere machen, noch 3 Bücher schreiben, hin und wieder aber auch einen schönen Retreat. Das geht nicht. Also der Tag hat nur 24 Stunden und die Zeitanforderungen sind auch so unterschiedlich. Man kriegt nicht alles unter einen Hut. Man muss sich auch manchmal entscheiden und dann kann ich das eine haben, aber eben das andere nicht. Also das ist ja auch eine ungeheure Entlastung. Also der feministische Kampf, glaube ich, könnte sich heute auch viel stärker darauf konzentrieren, die Grenzen zu verteidigen. Die Grenzen dessen, was man eigentlich im Zwischenmenschlichen in einem Tag innerhalb von 24 Stunden überhaupt leisten kann. Das ist gar nicht so viel und es ist auch okay.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Es gibt auch Grenzen dessen, was man emotional in dieser Liebe, die auch Arbeit ist, aber nicht nur als Arbeit, zumindest nicht in einem wirtschaftlichen Sinne aufgefasst werden kann. Ganz herzlichen Dank, Lena Böllinger, für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Und alle Sendungen von Essay und Diskurs finden Sie auch in unserer Deutschlandfunk-Audiotheks-App und auf unserer Webseite. Ich bin Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören.